Ja, der Herr steht über uns allen, aber die Technik kommt als nächstes. Und ohne geht's nicht. Das nächste Thema oder das heutige Thema hat mich gefunden tatsächlich und nicht andersrum. Kleine Anekdote an dieser Stelle. Ich war im Frühjahr auf meiner üblichen Laufrunde durch den Wald und habe versucht, mich auf meine letzte Predigt zu konzentrieren. Danklich. Da ging es um Vorbilder. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, ich laufe so schön. Also, ich erkläre kurz, damit ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn ich laufen bin. Ich komme von der Tabakstanne her, laufe im Eisenweg hinter Richtung Jägerhorn, biegt dann aber der erste Kreuzung nach. Links ab ist das, glaube ich, und dann hinten, Nähe Waldrand, wieder rechts, läuft dann hinten so schön Richtung Jägerhorn, da drehe ich dann um. Genau. Lauf dort hinten, bin schon Höhe Furzbachel vorbei und sehe vor mir so einen Pritschentransporter vom irgendwelchen Forstbeamten oder Forstangestellten, ist vielleicht richtiger. Standen jede Menge Setzlinge hinten drauf, Grabwerkzeuge, Spaten, Hacken, irgendwelche, so, wo man, die wollten jedenfalls Bäume pflanzen. Die machten sich da gerade fertig und ich komme da so angetrampelt, überlege schon, wie ich da vorbeikomme, bin kurz davor, da höre ich von irgendwo rechts vorne eine Motorsäge aufheulen. Und dann halt das typische Geräusch, was entsteht, wenn die Motorsäge auf lebendes Holz trifft. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und da schoss mir dieser Pudis-Song durch den Kopf. Früher hat man Lied gesagt, heute sagt man Song. Wenn ein Mensch lebt, Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Und dieser Gedanke ließ mich dann nicht mehr los. Also ich habe dann nicht mehr über Vorbilder nachgedacht. Ich habe dann nur noch über dieses zugrunde liegende Bibelwort nachgedacht, die nächste halbe Stunde, und gewusst, dass ich das irgendwann mal verarbeiten muss. Ich lese zu Anfang vor, aus Prediger 3, Vers 1 bis 15. Es sind gleich ein paar Verse mehr. Nun, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit. Und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen, und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen, und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen, und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Jo, so schreibt der Prediger Salomo, der Weiseste aller Menschen. Und als ich das gelesen habe, musste ich an die Verheißungen von Gott an Noah denken, tatsächlich. Werdet euch erinnern, die Flut ist vorbei, Noah kommt aus der Arche wieder raus und auch, ups, das war zu viel, und auch davon würde ich kurz noch vorlesen wollen. 1. Mose 8, ich beginne bei Vers 15. Da redete Gott zu Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Wieder haben wir hier am Ende dieses Gegenspiel, diese Gegenüberstellung, das scheinbare Gegenteil von zwei Dingen. Und ein Verweis auf die Ewigkeit am Ende. Solange die Erde besteht. Beim Lesen hierum habe ich wiederum gedacht, Mensch hat eine ganze Menge Parallelen zur Schöpfung. Ne? Wenn man sich den Beginn des Lebens auf der Erde anguckt und den Neubeginn nach der Flut, findet man eine ganze Menge Elemente, die wieder aufgegriffen werden. Ne? Hier sind es zum Beispiel das Element der Fruchtbarkeit, mehrt euch auf der Erde. Oder dieses Wimmeln von Leben. Und jetzt am Ende bei Tag und Nacht ist mir aufgefallen, das greift den ersten Schöpfungstag wieder auf. Am Anfang sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht und er teilte das Licht von der Dunkelheit ab und er benannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Und das war der erste Schöpfungstag. Ganz am Anfang der Erde, ganz am Anfang der Schöpfung schafft Gott Zeit. Und Zeit wird bestehen, solange die Erde besteht, also bis ans Ende unseres irdischen Lebens. Ist Zeit elementarer Bestandteil dessen, was wir als Leben kennen. Deswegen haben wir so Probleme mit dem Verständnis von Ewigkeit. Auch wenn sie uns ins Herz gelegt ist, es ist gar nicht so einfach, sich ein Bild davon zu machen, was Ewigkeit überhaupt bedeutet. Weil unser Leben ist geprägt von Wechsel, von Abwechslung, davon, dass eben nicht alles gleich bleibt. Ne, es ist ein grundlegendes System, eine grundlegende Regel, nach der wir uns zu richten haben. Die Schöpfung ist auch nicht einfach, sie ist auch nicht einseitig, sie ist vielfältig, sie ist komplex. Und nichts steht für sich alleine auf dieser Welt. Gott hat den Tag und die Nacht geschaffen. Eine Zeit, wo wir arbeiten und eine Zeit, wo wir zur Ruhe finden können. Er hat Mann und Frau für und zueinander geschaffen, damit sie eben nicht alleine sind. Nicht unvollständig. Gott ist eigentlich das Einzige, was kein Gegenüber braucht. Gott ist in sich fertig. Gott ist so komplex, dass wir ihn gar nicht verstehen können. Von unserem menschlichen Gesichtspunkt aus. Er ist ewig, steht außerhalb dieser Welt. Unsere Welt braucht eine gewisse Verhältnismäßigkeit, ein Gleichgewicht von gegenüberstehenden Elementen, von Handlungen und von Verhältnismäßigkeiten. Und wo dieses Gleichgewicht verloren geht in unserer Welt und unserem Leben, da kommt es zu Problemen. Bei Frost und Hitze ist das relativ einfach zu durchschauen. Wenn ich ein Übermaß an Frost, wenn ich ein Übermaß an Hitze habe, dann geht was kaputt. Dann ist das schlecht für die Tiere, für die Pflanzen, für die Menschen. Wenn ich mehr Bäume abhaue, als nachwachsen können, ist der Wald irgendwann weg. Und wenn ich mehr arbeite, als dass ich Pausen mache, dann wird irgendwann meine Produktivität, meine Konzentration darunter leiden. Pausen und ein Ruhetag sind was ganz Wichtiges. Muss ich wieder an Holger denken. Der der mir damals vor vielen Jahren im Bibelunterricht gesagt hat, die Israelis, die Juden, gelten zu ihrer Zeit in ihrem Raum als äußerst faules Volk, weil die haben den ganzen Tag nichts gemacht. Kannten die anderen außenrum nicht. Und trotzdem waren sie produktiver. Trotzdem ist bei dem, was sie gemacht haben, mehr rumgekommen. Diese sich gegenüberstehenden Extreme sind manchmal gar nicht so verschieden, gar nicht so weit voneinander entfernt, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern eine notwendige Voraussetzung füreinander. Klar macht das Sinn, wenn ich ernten will, müsste ich erstmal was sehen, wenn ich nicht vorhabe, das zu ernten, was ein anderer gesät hat. Und Voraussetzung dafür, dass ein David zum Beispiel einen Goliath mit einem Stein umschießt, ist erstmal, dass er den Stein vorneweg aus dem Bachbett klaubt. Ansonsten hätte er nämlich nur Luft zum Werfen gehabt. Und manchmal dienen Sachen, die sich zuerst widersprechen, zu scheinen, ganz und gar von Anfang an demselben Ziel. Meine Geschichte vor uns ist noch nicht fertig gewesen. Ich bin nämlich dann weitergelaufen, an den Pflanzern vorbei, kam beim Jägerhorn an, lief auf dem Eisenweg zurück und sah dann den Motorsägenmann. Der war allerdings nicht mit bei der Holzernte, wie ich gedacht habe, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Der hat weder große Bäume gefällt, noch liegende Bäume zerteilt. Nein, der hat einen jungen Bewuchs ausgedünnt. Da waren dicht stehende junge Bäume. Ganz gestrüppähnlich, ganz dicht. Und er hat dort einfach ein paar rausgenommen und andere stehen lassen. Und ich habe gedacht, oh, klar, ja, die stehen zu dicht. Die können nicht groß werden, die kommen gar nicht weiter. Die rauben sich gegenseitig Luft und Licht und Nährstoffe. Bäume pflanzen, Bäume abhauen mit demselben Ziel in diesem Moment. Wir wollen große Bäume, wir wollen starke Bäume, wir wollen gesunden Wald. Ich dachte an den Weinstock, den Jesus oft als Bild benutzt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben, die wenig Frucht bringen, die keine Frucht bringen, die werden weggeschnitten. Die werden einfach weggeschnitten, damit mehr Kraft aus dem Weinstock in die guten Reben, die schöne Trauben hervorbringen, fließt. Ich nehme was weg, mit dem Ziel, hinterher mehr zu haben. Das ist mathematisch fragwürdig, botanisch allerdings richtig. Und ich habe dasselbe Prinzip in der Predigtvorbereitung angewandt. Ich habe mir eine ganze Menge Gedanken um dieses Thema gemacht. Was kannst du heute sagen? Und bei Zeiten festgestellt, dass ich, wenn ich das alles sagen wollte, es konfus in alle möglichen Richtungen gehen würde, dass man nicht mehr weiß, was möchte eigentlich zum Ausdruck bringen. Außerdem würden wir hier noch in einer Stunde stehen, wenn ich wirklich alles sagen wollte, woran ich mal gedacht habe bei diesem Thema. Also muss ich was wegnehmen. Muss ich Gedanken, muss ich Themenkomplexe rauslassen mit dem Ziel, mehr von Gehalt von mir zu geben. Ich rede allgemein zu viel, sagt man mir, ich weiß es selber. Und es gibt auch für mich eine Zeit zum Schweigen, also eine Zeit zum Predigen und die richtige Zeit, um zum Ende zu kommen. Meine Frau beherrscht das, zum Ende zu kommen oder das richtige Zeiterkennen besser als ich, weiß ich zum Beispiel. Wenn meine Kinder irgendwie Bookstarts machen, dann bin ich sehr motiviert, bei Zeiten belehrend einzugreifen, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt aber auch den Moment, die richtige Zeit, wo man nicht zu ihnen durchdringt. Wenn sie sagen, die sind gerade so voll im Kopf, muss der kleine Jonathan natürlich unbedingt seinen Mann behaupten und unbedingt sagen, was jetzt schon schief gelaufen ist, aber es kommt natürlich nicht an, weil der Kopf vom Kind ist voll. Und die Karin, die versteht das, die sagt dann, Jonathan, jetzt nicht. Später wird die Zeit kommen, da wir sagen, was lief denn vorhin falsch. Es ist ein Prozess, ein Lernprozess. Genau. In meinem Leben habe ich einen Plan, hoffe ich zumindest. Ich habe Ziele, die ich verfolge. Und vielleicht muss ich hin und wieder mal reflektieren, ob ich denn das, was diesen Zielen dient wäre, auch tue, ob ich dem Zeit einräume oder ob ich vielleicht meine Zeit für was verwende, im Übermaß, was ich vielleicht lieber lassen sollte. Es gibt nämlich neben dieser rechten Zeit, das ist im Deutschen wieder schwierig, die Salomo im Prediger verwendet, die rechte Zeit, die geeignete Zeit, der richtige Zeitpunkt, könnte man sagen, nennt sich griechisch Kairos, habe ich gelesen jedenfalls. Vielleicht spricht sich auch Kairos aus, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe kein Krumm. Gibt es auch noch eine fließende Zeit, die vergeht. Die Griechen sagen Chronos dazu. Im Hebräischen gibt es auch zwei unterschiedliche Wörter. Im Deutschen gibt es Zeit und Zeit. Ja, diese vergehende Zeit, die nun mal auch Bestandteil unseres Lebens ist, die muss ich auch beherzigen, danke. Ich muss nicht nur die richtige Zeit finden für manche Sachen, sondern ich muss auch bedenken, dass sie ihre Zeit brauchen. Sommer und Winter brauchen ihre Zeit, ist klar. Aber auch sowas Einfaches, einfach für jenen, der es beherrscht, nicht für mich, wie Kleidung zu nähen, braucht Zeit. Ein Gebäude zu errichten und ein Gebäude wieder wegzureißen, braucht Zeit. Und zwischen Saat und Ernte liegt eine gewisse Zeit. Damit muss ich planen. Wenn eine Hochzeit zu Zeiten Jesu wie auf Kana eine Woche ging, dann eben darum, weil Feiern seine Zeit braucht. Man braucht eine Zeit, um zu lachen, und man braucht eine Zeit zu tanzen. Man braucht Zeit, um das gute Leben zu genießen. Das macht man nicht so. Und was für Feiern gilt, muss auch für Trauern gelten. Auch Wein braucht seine Zeit. Auch ein Verlust verarbeiten braucht seine Zeit. Was den großen Ganzen und Plan angeht, habe ich selber wenig Ahnung. Ich weiß nicht, was Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit plant. Ich habe ja schon Probleme damit, mein eigenes Leben im Blick zu behalten. Aber mit diesem Thema, das ich seit Monaten im Hinterkopf hatte, erscheint es mir nicht zufällig, dass ich Ende letzter Woche Abstand von einem Tag vielleicht zuerst gehört habe vom Tod unserer Schwester Christine Roscher und von der Trauungsfeier von Song und Marie. Freude und Leid. Direkt nebeneinander. Und auch das gehört zusammen, denke ich. Es ist richtig, dass wir trauern, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben. Und das muss seine Zeit haben und muss gelassen werden. Aber es ist immer auch Ausdruck von der gemeinsam verbrachten Zeit, von der Liebe, die wir füreinander empfunden haben. Für die Person, die jetzt weg ist, für die Freude, die wir geteilt haben, dafür, dass wir Anteil am Leben des anderen hatten. Und so eine Hochzeit, das ist, also ich hatte eine, aber es war echt toll. Das ist ein Moment höchsten Glücks, absoluter Freude. Viel schöner kann man sich fast nicht vorstellen. Und in diesen Moment der überschäumenden Freude sprechen wir hinein, bis das der Tod erscheint. Gleich die Erinnerung daran, dass alle Freude zu Ende geht. Die bestmögliche Art, so eine Ehe zu beenden, ist mit dem Tod eines der Beteiligten. Die Freude in dieser Welt ist begrenzt. Aber das ist eben Teil der irdischen Zeit, der irdischen Dimension. Anders, ewig, gleichbleibend ist es nur bei Gott. Und das darf ich bei all meinen irdischen Plänen eben auch nicht aus den Augen verlieren. dass wenn ich den Blick auf die Ewigkeit nicht habe, so schreibt's Salomo in Prediger, dann ist mein irdisches Leben irgendwo hinfällig.